Vizemeister gegen Meister, Überraschungsteam gegen Champions League-Sieger, ein neuer Präsident beim Chaos-Club der Liga, dazu noch wichtige Spiele in der EM-Qualifikation. Es ist eine Menge los im Handball, wie eigentlich immer, und darüber sprechen wir in Episode 47 von Kreisab. Willkommen an alle Hörer und willkommen auch meinen Gästen, die ich extra zur Analyse des Spitzenspiels eingeladen habe, nämlich Wolf Parmann von den Kieler Nachrichten. Hallo in den Norden.
Moin Moin.
Und Michael Wilkening, der unter anderem für die Rheinpfalz und die Rhein-Neckar-Zeitung tätig ist. Ich grüße dich.
Ja, hallo.
Wie ich eben erfahren habe, seid ihr übrigens auch der Mittelblock des Medien-Europameisters. Da sprechen wir gleich noch drüber. Wolf, erstmal zu deiner Laune. Die müsste doch im Moment kaum zu toppen sein, oder?
Naja, also ich bemühe mich um Objektivität. Also meine Laune hat mit der Laune der Mannschaft nichts zu tun. Aber ich weiß, dass die Laune der Mannschaft gut ist und dazu hat sie einen Grund, ja.
Wie sieht's da im Süden aus? Ist da eher Frust, der vorherrscht, Ärger? Ist man enttäuscht?
Enttäuschung herrscht vor in erster Linie. Das war auch dann spürbar nach dem Spiel, weil da zu merken war, dass irgendwie mehr verloren gegangen ist als 2 Punkte. Also mir kam das so vor. Also Enttäuschung und Trauer.
Was hat dir diesen Eindruck so vermittelt?
Ja, das ist so eine Stimmung, die dann in der Arena geherrscht hat. Und das ging bei den Spielern los, über Verantwortliche des Clubs und irgendwie alle, die da in der Halle waren. Also alle waren vor dem Spiel bereit, die Kieler zu distanzieren und alle hatten auch die Hoffnung, dass das möglich sei. Und dann ist es halt leider nicht geglückt. Und dann hat man das gespürt. Die Atmosphäre war dann so, dass das irgendwie eine große Chance verpasst worden ist.
Denkst du, das kann jetzt komplett kippen?
Nein, das glaube ich nicht, weil die Mannschaft absolut gefestigt ist und ja auch gut ist und viel Qualität hat. Und da wird jetzt nichts kippen, aber die 2 Punkte sind halt weg und die kommen halt auch nicht mehr zurück.
Dabei hat die Partie ja eigentlich ganz gut angefangen, ne? Niklas Landin hat zunächst mal überragend gehalten, 9:5 Führung nach 22 Minuten, da konnte man nicht meckern.
Nee, da konnte man nicht meckern und die Löwen haben das Spiel auch in der ersten Halbzeit verloren, obwohl sie da ja noch geführt haben, weil sie da eigentlich wirklich eine Bombenabwehr gespielt haben und Niklas natürlich bärenstark war. Da, also unter dem Strich war dann eine Eintoreführung zur Pause zu wenig, weil die Löwen im Angriff ja sehr viele Fehler gemacht haben, ungewöhnlich viele Ballverluste hatten und da hätten die Löwen eigentlich höher führen können und dann wäre natürlich auch ein anderes Spiel dann daraus entstanden.
Ist das genau so eine Phase, die im Prinzip dann dafür sorgt, dass die Löwen eventuell halt dann auch letztes Jahr nicht deutscher Meister geworden sind und vielleicht in dieser Saison dann auch nicht, weil dann da irgendwas fehlt an Qualität einfach auch?
Ich glaube nicht, dass das mit Qualität zu tun hat. Also es war insgesamt so, die erste Halbzeit nach meinem Geschmack waren da relativ viele Fehler auf beiden Seiten drin. Also es war schon ein bisschen Nervosität zu spüren, bei beiden Teams aber. Die Löwen haben einfach dann ein bisschen zu hektisch gespielt, aber ich denke nicht, dass das mit Qualität zu tun hat und auch nicht, dass man irgendwelche Qualitätsprobleme ursächlich machen kann für den 2. Platz letztes Jahr.
Ist das, Wolf, mal wieder typisch Kiel, dass man nach so einem schwachen Start irgendwie denkt, wow, ist doch egal, stand jetzt 5-9, aber das Spiel dauert ja noch ein bisschen?
Also typisch Kiel, also ich meine, ich würde es vielleicht so verkürzen, wenn Kiel gegen sich selbst spielt, was sie in der Saison schon ein paar Mal gemacht haben, dann ist es eigentlich egal, wer auf der anderen Seite steht, dann hat die andere Mannschaft eine gute Chance zu gewinnen. Wenn Kiel das spielt, was sie spielen können, also sich quasi wirklich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern ihr Spiel spielen können, dann hat es der Gegner natürlich schwer und man merkt halt einfach, dass Kiel einfach ein anderes Niveau erreicht hat zu Anfang der Saison. Das war halt auch für die Rhein-Neckar-Löwen ein unglücklicher Zeitpunkt. Also ich glaube halt, hätte Kiel am 2. Spieltag gegen Rhein-Neckar-Löwen gespielt, dann hätten sie keine Chance gehabt. Aber so ist zu erkennen, dass die Mannschaft sich stabilisiert hat und ich glaube sogar, es war eher ein Vorteil, dass 3 Rückraumspieler gefehlt haben.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also zum einen hat sich Kiel am Samstag dann wirklich sehr gut so reingehauen. Die haben sich dann so in dieses Spiel verbissen und haben sich dann auch nicht abhängen lassen. Das ist dann auch positiv für Kiel zu bewerten, trotz der Löwenfehler. Und im Endeffekt war es glaube ich so, dass jetzt für dieses Spiel es vielleicht sogar besser war, dass keine Optionen auf der Bank da waren, weil keine Wechsel stattgefunden haben und die Leute, die auf der Platte waren, wussten, dass sie es irgendwie richten müssen. Und da haben sie sich auch wirklich dann gut reingehängt.
Die Vorgeschichte dieses Löwenspiels war halt schon eine Woche vorher in Skopje. Da hat Kiel ja mit der gleichen Mannschaft gespielt, im Prinzip war ja auch ohne Wechselmöglichkeiten und da konnte ja noch nicht mal Palika mitspielen. Also insofern war das wirklich, also aus Kieler Sicht das letzte Aufgebot. Klar, immer noch eine Weltklasse-Mannschaft, aber aus Kieler Sicht das letzte Aufgebot und da war von vornherein zu spüren, dass diese Mannschaft wie verrückt kämpft, jeder für jeden. Und die hatten halt in Skopje das Spiel nach 20 Minuten entschieden und hatten da halt das Gefühl, wir können mit dieser Mannschaft, in der wir jetzt sind, vielleicht nicht eine ganze Saison bestreiten, aber wir können auf jeden Fall erstmal eine Weile jedes Spiel gewinnen. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein, um bei den Rhein-Neckar-Löwen auch so einen Rückstand aufzuholen, ja, das hat man sich eine Woche vorher ins Kopf geholt.
So verrückt es klingt, würdest du vielleicht sogar sagen, dass die Verletzungen den Neuzugängen gut getan haben?
Ja, gut getan. Auf jeden Fall ist es halt so, dass du jetzt Spielern speziell wie Canellas vertrauen musst, nicht? Also wenn ich Trainer wäre, würde ich auch eher Palmason spielen lassen, weil der alle Spielzüge kennt. Und Canellas war halt bisher immer ein Spieler, der halt reingesprungen ist. Also im Prinzip jemand wie Jalous letztes Jahr, natürlich von einer ganz anderen Qualität, aber und der hat sich jetzt, wie ich finde, freigespielt, auch in der Mannschaft. Und das hat er halt in Skopje schon gemacht und deswegen hat er auch bei den Rhein-Neckar-Löwen schon ganz anders aufgetreten, hat auch eine ganz andere Akzeptanz in der Mannschaft gehabt, als er sie am Anfang der Saison hatte und auch haben konnte.
Michael, wie war denn dein persönliches Gefühl zur Pause eben nach dieser verschenkten Führung? Du hast jetzt gesagt, in der Halle hat man gemerkt nach dem Spiel, dass die Enttäuschung sehr, sehr groß war. Hattest du zur Halbzeit schon den Eindruck, das könnte jetzt schief gehen, weil eben nach so einer Führung, die plötzlich nur noch bei einem Tor war?
Ja, genau so war es. Und ich habe auch zu meinem Kollegen neben mir gesagt, dass die Löwen das Spiel gar nicht gewinnen können. Weil wenn du nach so einer Halbzeit nur mit einem führst, dann kannst du es nochmal gegen Kiel nicht gewinnen, weil auch klar war, dass Niklas Landin nicht nochmal so eine Halbzeit spielen kann. Und wenn du das Torhüter-Duell mit 16-4 Paraden gewinnst insgesamt und trotzdem das Spiel verlierst, ja, das sagt dann ja auch schon viel aus.
Aber war das nicht auch so ein Spiel, wo Niklas Landin im Prinzip alles gezeigt hat, was ihn so ausmacht? Eine unfassbar überragende erste Hälfte und dann in der zweiten Hälfte wieder so ein paar Bälle, wo er dran war, aber die er dann nicht gehalten hat. Ist das halt eben noch ein Niklas Landin auf dem Weg zum Weltklasse-Torhüter und eben nur internationale Top-Spitzenklasse, aber noch nicht das absolute Meganiveau?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich hätte dir recht gegeben vor einem Dreivierteljahr vielleicht. Aber seither, und ich sehe ihn ja dann wirklich jede Woche spielen, hat sich das eigentlich gedreht. Also eigentlich war Niklas in dieser Saison auch der Mann für die letzten 10 Minuten. Aber am Samstag eben nicht. Das lag dann auch ein bisschen an den Kielern, die einfach im Angriff besser waren. Und die Löwenabwehr war nicht mehr ganz so gut auf dem Niveau und konnte dann nicht mehr helfen. Sodass Niklas irgendwie auch sich ein paar blöde Dinger gefangen hat. Aber im Großen und Ganzen hat er schon diesen Schritt jetzt gemacht, finde ich, dass er eigentlich auch immer wieder Spiele in der Schlussphase entscheidet.
Man muss ja, wenn man jetzt Landin bei dem Spiel beurteilen will, muss man einfach auch sehen, gegen wen der spielt, nicht? Also Canellas, Wuin, Dubnyak, das sind ja die Messis des Handballs. Also das sind ja wirklich außergewöhnliche Handballer. Das war zum Beispiel ja auch in Skopje so, dass sich Canellas den Spaß gemacht hat, immer in die Abwehrecke zu werfen. Also das sind ja außergewöhnliche Schützen. Und da finde ich, muss man auch im Auge behalten, wenn man jetzt ein Torhüter wie Landin bewertet.
Ja, das sollte man nicht vergessen. Und im Endeffekt muss man auch sagen, das ganze Gerede, dass Landin da gegen seinen zukünftigen Club spielt, hat er, glaube ich, mit der Leistung gerade in den ersten 30 Minuten auf jeden Fall zunichte gemacht. Eine Frage noch zu Kim Ekdal-Durier. Bei dem bin ich mir auch nie sicher, ob das jetzt ein absoluter Topspieler ist oder eben nicht. Wie würdest du das einschätzen, Michael? Gerade die Wurfauswahl da zum Ende. Aus meiner Sicht kam der Wurf ein bisschen zu früh.
Ja, aus meiner Sicht auch. Und es war ja auch direkt davor die Auszeit. Vielleicht war es aber so abgesprochen. Also das lässt sich jetzt schwer sagen. Insgesamt ist es halt so bei Kim, dass er ja wirklich schon seit langer Zeit chronisch Probleme hat, körperlich, also im Knie. Und ihn das halt ein bisschen hindert. Also das ist vielleicht noch nicht mal im Spiel, weil da das Adrenalin da ist, aber halt im Training. Und deshalb vielleicht diesen letzten fehlenden Schritt zum absoluten Weltklasse-Spieler vielleicht deshalb nicht schaffen kann oder im Moment nicht schaffen kann.
Traust du ihm das denn noch zu, wenn er dann wieder fit ist? Oder ist das gar nicht möglich, wenn man halt auf dem Niveau immer spielen muss?
Also wenn er diese Probleme überwinden kann, die er körperlich hat, ist er von seinen Voraussetzungen sicher in der Lage, diesen letzten Schritt zu machen. Also wir reden hier ja wirklich auch über Nuancen. Also ist er wirklich ein absoluter Topspieler. Auch in der Abwehr bärenstark. Das darf man ja nicht unterschätzen. Und wenn er fit ist, kann er den Schritt machen. Das glaube ich schon.
Wie würdest du denn jetzt den weiteren Weg der Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison dann sehen?
Ja, also das Spiel am Samstag war natürlich wichtig, weil man sich hätte ein bisschen absetzen können mit einem Sieg. Aber unabhängig davon ist es jetzt so, dass im November und Dezember die Weichen gestellt werden, weil die Löwen noch sehr viele sehr schwierige Auswärtsspiele haben. Das geht gleich Anfang November in Flensburg los und dann spielen sie auch noch in Melsungen, in Berlin, die bis dahin sicherlich wieder anderes Niveau erreichen als zuletzt, und in Hamburg. Und das sind natürlich alle Spiele, in denen du komplett gefordert bist und die du auch theoretisch mal verlieren kannst. Und entscheidend wird sein, wie sie da durchkommen werden.
Ich denke, wer beim BHC verliert, der kann vielleicht auch in Flensburg verlieren, ne, Wolf?
Ja, also du, letztlich muss man einfach sagen, dieser Terminkalender ist ja durch diesen 19. Verein noch brutaler geworden. Und du siehst ja einfach, wenn du direkt nach dem Champions League-Spiel 3 Tage später bei einer Mannschaft spielen musst, die 5-6 Tage darauf vorbereiten konnte, dann sind die Unterschiede einfach nicht mehr so groß. Und man muss bei den Rhein-Neckar-Löwen einfach sehen, dass der Kader ist einfach nicht so breit wie der vom THW. Nicht? Also im THW fehlen 3 Weltklasse-Rückraumspieler. Wenn das mit den Rhein-Neckar-Löwen passiert wäre, dann wäre das eine ganz andere Mannschaft. Der THW ja trotzdem noch eine Mannschaft, die halt so ein Spiel wie das jetzt am Wochenende gewinnen kann. Nicht? Also das ist schon die Breite der THW hat die beste Mannschaft in der Liga und ich finde auch, er hat die, auch in Europa die beste Mannschaft. Aber das ist natürlich das Problem, dass die alle spielen müssen und daran, glaube ich, wird's eher für den THW schwierig, wenn alle wieder da sind. Also ein Zielwiecher wird sich nicht 60 Minuten auf die Bank setzen und das darf er auch gar nicht. Und auch Rasmus Lauge soll er seine Spielanteile bekommen. Also ich glaube, dass es jetzt wahrscheinlich sogar der unglücklichste Zeitpunkt war, um gegen Kiel zu spielen. Denn wenn alle wieder da sind und einer funktioniert nicht, dann muss ein anderer kommen und sofort hast du halt Unruhe drin. Also muss man sehen. Also der THW wird, glaube ich, größere Schwierigkeiten haben, wenn alle da sind.
Jetzt warst du dir ja aber auch im Mai sicher, dass der THW die Champions League gewinnt, zumindest nach dem Halbfinale dann und als der Gegner Flensburg fürs Finale feststand. Jetzt hat Marco Wujan am Samstag gesagt, er hofft zumindest, bis zum Saisonende dann jedes Spiel zu gewinnen. Muss man davor ein bisschen Angst haben, weil gerade hörte sich das bei dir eigentlich anders an.
Nein, also das Potenzial hat ja Kiel auch und letztlich, die denken jetzt auch nicht so, dass sie jetzt, das war jetzt wichtig, bei den Rhein-Neckar-Löwen zu gewinnen, so ticken die ja nicht. Also die denken eher so, dass sie jetzt ihren Rhythmus finden wollen und wenn sie den gefunden haben, dann gehen sie davon aus, dass sie jedes Spiel gewinnen und sie sind halt auf dem Weg dahin und du kannst es mit der Mannschaft, die du jetzt hast, kannst du ja nicht die ganze Saison durchspielen und am Ende 3 Titel gewinnen. Du wirst die anderen 3 Spieler, die jetzt im Moment noch fehlen, brauchen, aber das war ja Anfang der Saison auch das Problem, die Integration und das Abwechseln und wenn du 7 Leute hast, hast du einfach andere Taktiken oder mehr Taktiken, als wenn du nur 4 hast, nicht? Aber ich verfolge diese Mannschaft ja jetzt seit, das ist meine 12. Saison und ich finde, die Mannschaft war nie besser.
Es ist ein ganz guter Kader, muss man schon so sagen. Also da hat der THW sich gut was zusammengekauft. Michael, eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen muss, das hatte ich mitbekommen, als wir vor der Aufzeichnung ein bisschen geflaxt haben. Ihr seid ja der Mittelblock des Medien-Europameisters. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, weil das kann ich mir ja fast kaum vorstellen.
Ja, das ist auch eigentlich nicht vorstellbar, wenn man ehrlich ist.
Überleg euch, wie der sagt.
Aber ja, es hat sich zugetragen, im Januar bei der EM in Dänemark gab es so ein kleines Turnier zwischen Medienschaffenden verschiedener Nationen und wir haben da auch so eine Not-7 aufgestellt, um den deutschen Handball auch dort vertreten zu können, nachdem die deutsche Nationalmannschaft dann nicht dabei war. Und überraschend sind wir dann über den Kampf ins Spiel gekommen, kann man sagen. Wolf hat dann eine glänzende Leistung im Innenblock abgeliefert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wolf wird es gleich noch unterstreichen können. Haben natürlich von den deutschen Tugenden profitiert und sind dann jetzt Medien-Europameister und dürfen uns so nennen und sind sehr stolz darauf und wurden auch direkt nach dem Finale vom DHB-Präsidenten Bernhard Bauer überschwänglich gefeiert.
Abgefeiert.
Abgefeiert, ja. Wolf?
Ja. Wie gesagt, einer von uns beiden kann da gar nicht Handball spielen, aber das überlassen wir dann deinem Zuhörern, wer es ist, der Löwe oder das Zebra.
Hast du schon erste Groupies gemacht?
Genau, ich kann nur so viel sagen, das Ergebnis ist überraschend.
Ja?
Oh. Also es ist nicht der Titelhamster.
Ja. Trug sie auf jeden Fall in einem Spiel, war das Finale, glaube ich, gegen Frankreich, trug sie zu, dass einer von uns beiden zu dem anderen sagte, Mensch, kriegst du den Kreislauf nicht mal irgendwie in den Griff, der macht immer nur schwere Absätzen. Und der andere sagte, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, ich habe noch nie Handball gespielt.
Ja, aber Wolf, du bist zumindest ja auch Tischtennis-Champion geworden, habe ich auch gelesen im Internet.
Also das ist jetzt eine Fangfrage. Wahrscheinlich willst du jetzt von mir hören, dass ich sage, wenigstens das kann ich, weil dann würde ich mich outen.
Das wollte ich jetzt nicht so.
Nee, nicht aufs Glatteis. Also ich bin auch ein guter Tischtennisspieler.
Genau, aber ich kann nur so viel sagen, dass auch beim Tischtennisturnier der deutschen Journalisten am Ende der Löwe und das Zebra den Sieg unter sich ausgemacht haben.
Ah ja, sehr interessant. Also ich muss sagen, ich bin
ohne
begeistert.
Ohne jetzt so viel zu verraten zu wollen, es endete eigentlich wie immer.
Okay, gut. Also wer will, der kann sich das Ganze gerne mal ansehen auf Facebook. Einfach nur das deutsche Haus suchen. Hat sensationelle 245 Likes, die Seite. Ich bin fast geschockt, dass es so viele sind. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr dafür in die Hand genommen habt. Ich möchte mich trotzdem bedanken für dieses Potpourri der guten Laune hier. Jetzt holen wir wirklich Leute dazu, die auch ein bisschen Ahnung haben. Das möchten wir ja bei...
Das würde Sinn machen, denke ich.
Ja, das wäre auf jeden Fall für den weiteren Verlauf der Sendung nicht das Schlechteste. Also, danke nochmal an euch beide und gleich sprechen wir dann hier über die neue Führungsspitze beim HSV und was es sonst noch alles zu besprechen gibt mit Stefan Flom und Christian Stein. Nachdem eben schon die Kollegen Michael Wilkening und Wolf Parmann mit mir über das Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW Kiel gesprochen haben, wollen wir uns bei Kreisab weiter mit den ganz aktuellen Themen befassen und beim HSV gibt es einen neuen Präsidenten, der heißt Karl Gladek. Wer das ist und was man davon halten soll, das sagt uns Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Ja, kannst du vorab denjenigen, die Karl Gladek nicht kennen, den guten Mann mal kurz vorstellen? Woher kommt der? Was hat der vorher gemacht? Und woher kommt seine Verbindung zum HSV?
Karl Gladek ist ein Reiseunternehmer, besitzt die Firma Teamsportreisen, die meines Erachtens irgendwo in der Nähe von Aschaffenburg ansässig ist und hat auch einen ganz lustigen Akzent, jedenfalls für uns Norddeutsche. Er hat in der Vergangenheit viele Reisen auch für Handballer organisiert, für Handballclubs organisiert. Er hat viel für den HSV gemacht, hat wohl auch für die Firma von Andreas Rudolph, wie hieß es mal, hätte er auch schon Reisen organisiert. Und das, was er auch, was ihn wohl ausgezeichnet hat, er hat vor einigen Jahren so ein Event in New York mal ins Leben gerufen, dass da Handballer, ich glaube, Pascal Henz war dabei, Michael Roth war dabei. Die haben Silvester in New York gefeiert. Und da gibt es wohl so eine gewisse Verbindung. Über Pascal Henz könnte durchaus auch die Verbindung nach Hamburg zustande gekommen sein. Und der Thorsten Luch, der frühere Fanbeauftragte des HSV, ist mittlerweile auch Angestellter von Karl Gladek.
Okay, verstehe. Also hat der denn aus deiner Sicht die nötige Kompetenz, was vielleicht auch Transferpolitik angeht, oder hat er damit im Endeffekt gar nichts zu tun?
Er wird sicherlich ein Wörtchen mitsprechen. Er hat schon seit einiger Zeit in Hamburg eher hinter den Kulissen aktiv. Er hat sich um den Vertrieb gekümmert, hat sich um Sponsorengespräche gekümmert, da wohl auch schon erste leichte Erfolge eingefahren. Er ist im Handball sehr zu Hause, hat sicherlich auch seine Kontakte und wird sicherlich dann in so einer Art Dreigestirn mit Trainer Christian Gaudin und Geschäftsführer Christian Fitzek sicherlich auch, was die Zusammenstellung der Mannschaft angeht, ein Wörtchen mitreden. Aber ich denke, dass seine Rolle eher eine andere sein wird. Und zwar den Zusammenschluss zwischen der Spielbetriebs GmbH, die ja den Spielbetrieb in der Bundesliga organisiert, und dem eingetragenen Verein, dass da wieder so eine gewisse Brücke gebildet wird, dass die wieder näher zusammenrücken. Das hatte Christian Fitzek uns auch neulich in so einer kleinen Presserunde erzählt, dass das eins seiner großen Ziele ist, diese Verbindung wieder zu stärken, die in der letzten Zeit so ein bisschen auseinandergegangen war, mit dem Ziel eben tatsächlich auch aus dem eigenen Nachwuchs Spieler generieren zu können.
Ist das Ziel realistisch aus deiner Sicht?
Es sind ja ein, zwei Leute, die jetzt da tatsächlich auch schon in der Bundesliga mitgespielt haben. Da ist der Tim-Oliver Breuer am Kreis, der am Anfang ein paar Akzente gesetzt hat, jetzt ein bisschen zurückgefallen ist. Der Torwart, der Justin Rund, hat gespielt in der Zeit, wo der eigentliche Backup für Johannes Bitter, der Max-Henry Herrmann, der junge Franzose, verletzt war. Es laufen da Bemühungen sicherlich. Nun muss man sagen, dass die sogenannte U23, die zweite Mannschaft des HSV, spielt in der Oberliga Schleswig-Holstein-Hamburg, was sicherlich noch mindestens eine Klasse zu tief ist, um da auf Dauer potenzielle Bundesligaspieler herausziehen zu können.
Was hältst du persönlich denn von dem Ergebnis? Ist das der richtige Mann für den Verein?
Er ist auf jeden Fall jemand, der integrieren kann, der nicht dabei ist, Gräben zu graben, sondern vielleicht vorhandene Gräben zuschütten kann, was sicherlich ein vernünftiger Weg ist. Er ist ein sehr kommunikativer Typ. Es muss die Zukunft zeigen, was ihm tatsächlich gelingt.
Also du scheinst jetzt nicht komplett überzeugt zu sein, wenn ich das so raushören darf.
Dafür kenne ich Karl Gladek persönlich zu wenig und weiß auch nicht, wie dann tatsächlich die Entscheidungskompetenzen sind, obwohl das größte Entscheidungskriterium, das beim HSV derzeit ist das Geld. So, und Ideen und Spieler, und man kann alles Mögliche haben, aber wenn das Geld nicht da ist, kann man das eben auch nicht umsetzen.
Jetzt kam es ja schlussendlich gar nicht zu einer Wahl, das müssen wir auch noch kurz erklären, denn Gladek wurde ja bestimmt als Präsident. Holger Liekefeld hatte auch Interesse an dem Amt bekundet, das war ja der ehemalige Geschäftsführer. Warum konnte der denn gar nicht als Gegenkandidat antreten? Was hat das verhindert?
Karl Gladek ist vom Aufsichtsrat, der ja nun auch einen neuen Vorsitzenden gefunden hat, mit dem Herrn Slani, am vergangenen Donnerstag zum Präsidenten bestimmt worden. Ich bin nun kein Satzungsfachmann des HSV Hamburg und weiß nicht, inwieweit diese Ernennung durch eine Mitgliederversammlung noch bestätigt werden muss. Vielleicht liegt es auch in der Hoheit des Aufsichtsrates. Das kann durchaus sein. Holger Liekefeld wäre meines Erachtens auch ein guter Kandidat gewesen, der aber sich, glaube ich, durch die letzten Wochen seiner Tätigkeit zu sehr von den Brüdern Andreas und Matthias Rudolph entfernt hat, als dass da ein Präsident Holger Liekefeld möglich gewesen wäre.
Kann man dann also sagen, dass die beiden Rudolfs im Endeffekt zu mächtig und zu einflussreich bleiben?
Sie bleiben mächtig und einflussreich, ja. Ob zu, das Wort zu muss man in dem Zusammenhang sicherlich bedenken. Ich weiß auch nicht, ob die Wahl Karl Gladek dazu angetan ist, eine weitere Abnabelung von den Gebrüdern Rudolph auf den Weg zu bringen. Es bleibt schwierig. Fakt ist, ohne die Rudolphs würde es den HSV in dieser Form nicht geben. Das war ja auch der große Knackpunkt innerhalb des Vereins. in dem es ja auch Bestrebungen gegeben hatte, dann doch den Neuanfang in der dritten Liga zu wagen und nicht auf die Bundesliga-Lizenz zu pochen. Nun ist es so gekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es den HSV in absehbarer Zukunft ohne die Brüder Rudolf geben wird. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht die Integrität eines Karl Gladek und seine Fähigkeit, diese entstandenen Gräben wieder zu schließen, dann schlussendlich doch eine gute Wahl.
Nun gut, da mag sich jetzt jeder seine eigene Meinung drauf bilden. Vielleicht sollten wir da einfach mal abwarten, wie das in den nächsten 1-2 Jahren läuft, ob das dann wieder ein bisschen solider ist oder halt eben nicht. Wohin geht's denn dann mal sportlich gesehen, deiner Meinung nach? Denn es gab zunächst ja jetzt einen holprigen Saisonstart. Jetzt hat man sich in den letzten Wochen ein bisschen stabilisiert, hat auch einige Spiele hintereinander gewonnen. Was ist möglich für den HSV? Wir hatten ja zu Saisonbeginn auch darüber gesprochen. Da hat man so gedacht, ja, Platz 6 bis 10 irgendwo dazwischen könnte es wohl am Ende sein für den HSV. Profitiert die Mannschaft jetzt davon, dass die Liga so ausgeglichen ist nach dem schlechten Start?
Auf jeden Fall. Auf dem 6. Platz sind sie jetzt angekommen durch den Sieg in Bietigheim, der 5. in Folge gewesen ist. Es sind immer noch wohl, weil es sind definitiv viele Schwankungen im Spiel. Das ist auch das, was Christian Godin sagt, dass er immer noch an der Konzentration arbeiten muss, auch dass die Spiele durchgehalten werden, dass die Konzentration hoch bleibt, dass die Mannschaft wach bleibt. Das, was gegen Hannover im Pokal nicht geklappt hat, da sind sie dann ja in der Endphase irgendwann mal mit einem Tor in Führung gegangen und eigentlich dachten die meisten Leute so, das war's jetzt schaffen sie das auch, haben sie nicht geschafft. Umso erwähnenswerter halte ich es, dass sie dann eben auch in Bietigheim dann wieder gewinnen und kann man sagen, gut, Bietigheim ist Aufsteiger und Letzter, aber du hast selbst angesprochen, wie ausgeglichen die Liga derzeit ist. Erlangen holt einen Punkt in Berlin, Lemgo schlägt am Anfang Kiel und ist jetzt Vorletzter, das ist schon erstaunlich. Dem HSV fehlt immer noch die Konstanz. Das merkt man auch innerhalb der Spiele. Ganz selten ist es so, dass sie auf einem Niveau durchspielen können. Aber ich finde, sie sind sportlich auf einem guten Weg.
Die Zuschauerzahlen geben dir ein bisschen zu denken?
Jein. Gegen Kiel, was ja nun der attraktivste Gegner gewesen ist, war es in Ordnung. Darüber hinaus kann man sicherlich denken, ja, es könnte besser laufen. Aber auf der anderen Seite bin ich am Freitag bei den Hamburg Freezers beim Eishockey in der DL gewesen, die einen tollen Lauf gehabt haben, die auf dem Freitagabend gegen den Spitzenreiter Adler Mannheim gespielt haben. Und da waren auch nur 7.000 in der Halle. Also es ist meines Erachtens ein generelles Problem im Moment, was sicherlich auch den Preisen geschuldet ist, die aufgerufen werden müssen. Also mit einer vierköpfigen Familie Karten zu kaufen und sich dann in der Halle zu verlustieren, das ist dann kein Spaß, wenn man hinterher aufs Konto guckt.
Das kann ich mir vorstellen. Da kann man vielleicht schon mal seine 150 Euro investieren, wenn man nicht komplett unterm Dach sitzen will. Ja, dann abschließend, Stefan, von dir noch ein Fazit. Steht der HSV jetzt vor einer solideren Zukunft insgesamt?
Es gab einen Sportbildbericht jetzt in der vergangenen Woche, wo so ein bisschen so ein Horrorszenario eingeleitet wurde. Alarmglocken schrillen beim HSV und Überprüfung, was aber eine ganz normale Vorgehensweise jetzt innerhalb des Lizenzierungsverfahrens der HBL ist. Ich habe keinen Einblick in die konkreten Zahlen. Christian Fitzek als Geschäftsführer macht für mich einen grundsoliden Eindruck. Und der HSV kann es sich nicht leisten, nochmal so ein Hin und Her hinzulegen wie in der vergangenen Saison. Von daher geht meine ganze Hoffnung drauf, dass es tatsächlich vernünftig läuft. Auch ein Andreas Rudolf, der ja nun durch seine Bürgschaft die Lizenz ermöglicht hat, hält sich zurück, was auch schon, finde ich, ein sehr schönes Signal ist, ein sehr positives Signal. Denn ich denke, dass das Spitzenhandball auch ohne Gönner nicht möglich ist. Von daher ist das eine vernünftige Lösung jetzt, wenn er sich aus dem operativen Geschäft vielleicht heraushält. Und auch da nicht diese Schwankungen immer drin sind, zwischen ich habe euch lieb und ich möchte euch alle rausschmeißen. Wenn das gelingt, sehe ich den HSV tatsächlich auf einem vernünftigen Weg.
Es wäre wünschenswert, wenn etwas Ruhe einkehrt. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Stefan, das soll es gewesen sein. Ich danke dir. Wir haben aber natürlich noch lange nicht alles besprochen, was derzeit im Handball so los ist. Und wer könnte das besser mit uns tun als der Kollege Christian Stein von Handball World? Er wartet schon auf den Anruf und mit ihm spreche ich dann gleich über das zweite Spitzenspiel der Bundesliga, was wir nicht vergessen wollen, die Champions League der Frauen und die anstehende EM-Qualifikation. Eben ging es mit Wolf Parmann und Michael Wilkening um das erste Topspiel, das es am Wochenende in der DKB-Handball-Bundesliga gab. Jetzt begrüße ich einen Gast, mit dem ich vor allem auch über das zweite Topspiel sprechen möchte, nämlich frisch auf Göppingen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und es ist ein Gast, den jeder Hörer von Kreisab bestens kennt, nämlich Christian Stein von Handball World. Grüß dich.
Ich grüße dich.
Göppingen gegen Flensburg, das war das zweite Topspiel, habe ich gerade schon gesagt, das am Wochenende auf dem Programm stand. Susu und du, ihr hattet Göppingen eigentlich ganz gute Chancen ausgerechnet letzte Woche. Jetzt muss man allerdings, wenn man auf das Ergebnis schaut, entweder eure Kompetenz in Frage stellen oder einfach nur sagen, Flensburg befindet sich in einer herausragend guten Form im Moment.
Ja, also Flensburg hat mit Sicherheit einen Sahnetag da gegen Göppingen erwischt. Das muss man wohl so insgesamt zugestehen. Das waren natürlich Sachen, auch gerade, dass ein Anders Zacharissen als Ersatz für Jakob Heinl so gut dann auch funktioniert hat. Da war man vielleicht in Göppingen nicht ganz so gut drauf vorbereitet. Gute 20 Minuten konnte man irgendwie das Tempo noch mithalten. Und die restlichen 40 Minuten letztendlich hat Flensburg da diese Partie dann doch dominiert.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und Zachariasen, du hast ihn gerade angesprochen, mit 8 Treffern insgesamt. Das ist ja eigentlich was man zum Beispiel von Jakob Heinl eigentlich selten sieht, dass der so viele Tore wirft.
Ja, und zum anderen natürlich auch, also ein Kreisläufer wird natürlich nicht immer an den Toren gemessen. Das ist natürlich dann auch eine Frage. Vielleicht hat Magnus Andersson auch bewusst irgendwo gesagt, die Abwehr muss entsprechend auf Mogensen, auf Kaufmann aggressiv rausgehen und sich dementsprechend bieten sich dann natürlich für den Kreisläufer die Lücken, wenn die Abwehr hinten kompakt stehen kann und die Hacken am 6-Meter-Raum hat, dann macht ein Kreisläufer im Normalfall keine 8 Tore.
Wenn man aber sieht, dass Flensburg in den letzten Spielen, ja, also sie haben jetzt im Oktober ja jedes Spiel bisher gewonnen, muss man ja sagen. Also es kommt ja auch keins mehr, deswegen wird es dabei bleiben. Aber insgesamt gesehen immer so um die 30, 35 Tore gemacht, teilweise sogar mehr. Gegen den BHC waren es dann insgesamt 40, gegen Melsungen zu Hause 38, jetzt auswärts in Göppingen 34. Für die kommt die Pause im Prinzip zur Unzeit und das Spiel, was danach auf dem Programm steht, hat es auch richtig in sich. Es geht zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, schade, dass das Spiel jetzt nicht am kommenden Wochenende stattfindet, da hätte ich mich richtig drauf gefreut.
Ja gut, da hätte man natürlich auch bei der HBL vielleicht den Spielplan entsprechend gestalten können. Aus der anderen Sicht ist das der HBL vielleicht auch gar nicht so unrecht, dass zwischen diesen Topspielen dann doch noch irgendwo ein gewisser zeitlicher Versatz zumindest ist, so dass man da auch die Berichterstattung genau drauf aufbauen kann, ein bisschen das Thema länger hochkochen kann, als dass man jetzt da irgendwie von Höhepunkt zu Höhepunkt hetzt.
Allerdings muss man auch auf der anderen Seite natürlich über Frisch auf Göppingen sprechen, wenn wir jetzt hier die SG Flensburg-Handewitt so lobend erwähnt haben. Haben ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen da, die Schwaben?
Ja, das ist mit Sicherheit so. Gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben sie schon diese Saison verloren. Jetzt gegen Flensburg dann auch die erste Heimniederlage erlitten. Da muss man natürlich sagen, wir hatten den sehr, sehr guten Saisonstart, wo wir auch immer darauf hingewiesen haben, dass es letztendlich auch der Spielplan bislang gut mit ihnen gemeint hat. Man darf halt nicht vergessen, wo Göppingen auch letzte Saison noch stand. Und mit Momi Rinic ist ja auch da nicht ein unwichtiger Spieler gerade weggegangen letzte Saison. Also deswegen ist eigentlich der bisherige Saisonstart die Überraschung gewesen. Hätte man vor der Saison jemanden gefragt, wie geht denn Göppingen gegen Flensburg aus, dann hätte mit Sicherheit angesichts des Champions-League-Siegs auch kaum jemand gesagt, das wird Göppingen jetzt gewinnen. Aber gut, so war es dann jetzt, dass man den Göppingern gerade vor ihrer Heimkulisse einen derartigen Coup auch mal zugetraut hat.
Die nächsten Spiele für Göppingen heißen auswärts in Gummersbach, zu Hause gegen den HSV und auswärts in Lemgo. Da können sie dann jetzt im Prinzip ja zeigen, was sie können.
Da können sie zeigen, was sie können. Sind allesamt keine Selbstläufer. Bei Lemgo wird man dann auch abwarten müssen, wer letztendlich schon wieder spielen kann und wer nicht. Und ob es vielleicht auch eine personelle Nachverpflichtung gegeben hat bis dahin. Und da wird man dann sehen. Aber klar, 6:0 Punkte kann man da natürlich holen. Und dann wäre man im Kampf um einen Europapokalplatz natürlich in einer durchaus sehr, sehr guten Position.
Was fehlt denn aus deiner Sicht Göppingen, damit die diesen Europapokalplatz auf jeden Fall erreichen können? Wobei, man muss natürlich dazu sagen, im Moment sieht es ja sehr gut aus. Also wir wollen das jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, nur weil man da jetzt einmal hoch zu Hause gegen den Champions-League-Sieger verloren hat.
Ja, was fehlt Göppingen letztendlich? Die Frage ist natürlich, inwiefern kann die Mannschaft die Konstanz halten? Ist ein bisschen bei Göppingen, glaube ich, so, dass die Mannschaft da noch nicht unbedingt diese Stabilität da hat. Ja, letztendlich sind sie eigentlich vom Großen und Ganzen, vom Kader auf der ersten 7 schon recht gut besetzt. Aber natürlich darf sich diese 7 dann auch keine Schwächen letztendlich leisten. Also Da muss man dann schauen. Jetzt war gegen Flensburg ein Daniel Fontaine als Backup für den linken Rückraum verletzt. Und wenn dann jetzt noch irgendwie die Sache mit Michael Kraus zieht sich ja jetzt auch wieder ein bisschen hin, nachdem die NADA heute einen Einspruch gegen das Urteil angekündigt hat. Ja, das wird man alles letztendlich abwarten müssen.
Um nochmal auf Flensburg zurückzukommen, die können jetzt mit diesem Sieg und Erfolgserlebnis, glaube ich, komplett locker in das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gehen und sind aus meiner Sicht wieder völlig drin im Meisterschaftsrennen, falls sie da jemals überhaupt raus waren, denn den spielt natürlich der Kieler Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen wenig in die Karten.
Ja, also die Top 3 sind ja letztendlich komplett ausgeglichen von der Tabelle. Die Löwen haben jetzt 4 Minuspunkte, Kiel hat 4 Minuspunkte und von daher ist Flensburg natürlich da in Schlagdistanz und da wollen sie natürlich auch hin. Das sind ihre Ansprüche. Sie haben 2 Spiele weniger, also von daher auch 4 Minuspunkte, aber halt 4 Pluspunkte Rückstand. Da kann man sich natürlich dann entsprechend in Position bringen, wenn man dieses Spiel gewinnt.
Wenn man mal auf die Torschützenliste guckt des Spiels, beziehungsweise auf die Statistik der Partie in Göppingen, 8 Tore vom Kreis, dann haben wir aus dem Rückraum auch jede Menge Tore. Kaufmann und Glandorf zusammen mit 11, Mogensen sehe ich dann noch mit 3, Nenadic hat auch getroffen, die Außen waren erfolgreich. Gibt es im Moment im Flensburger Spiel irgendwas, was nicht funktioniert?
Also von der Abwehrarbeit kann man mit 26 Gegentreffern, denke ich mal, auch leben. Wobei natürlich auch immer Matthias Andersson ein sehr, sehr wichtiger Faktor letztendlich ist. Aber ja, es sind halt dann immer auch mal Tagesformen, die abhängig war. Also letztendlich muss man sich angucken, wie Keith Cole in Kopenhagen das gespielt hat damals in der Champions League. Und dann weiß man auch, dass man den Flensburgern vielleicht mal ein bisschen die Laune am Spielen verderben muss. Und dann wird es halt schwieriger. Also ganz klar, sie sind sehr, sehr abhängig von Thomas Mogensen in der Offensive. Und wenn man den ausschaltet, dann hat Flensburg, glaube ich, schon ein Problem, diese Variabilität im Angriff durchzuhalten.
Dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und wie sich das vor allem dann zeigt im Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, was du halt auch gerade angesprochen hast. Danach geht's dann nach Minden zu Hause gegen Gummersbach und in der Liga dann zu Hause gegen Hannover. Dazwischen liegt noch ein Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona. Also es werden interessante Wochen in Flensburg, denke ich. Die Chancen stehen relativ gut. Sollte man gegen die Rhein-Neckar-Löwen das Heimspiel gewinnen, dass man da richtig Druck macht auf den THW und eben die Löwen auch hinter sich lassen kann im weiteren Verlauf der Saison. Wir wollen noch gucken, was sonst noch los war in der DKB-Handball-Bundesliga am Wochenende. Gibt es ein Spiel oder ein Ergebnis, besser gesagt, was für dich ein bisschen heraussticht?
Ja, also es gab einige Partien, letztendlich überraschend vielleicht am ehesten noch der Sieg von Erlangen gegen Hannover Burgdorf. Der HC Erlangen scheint wirklich jetzt in der Liga mittlerweile so angekommen zu sein. 8 Punkte für den Aufsteiger. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre wirklich nicht häufig gehabt. Und wir hatten ja vor allen Dingen diese Befürchtung, dass dieser Umzug nach Nürnberg, dieses fehlende Wohnzimmerfeeling irgendwie ein Problem sein könnte. Und das scheint sich ja nun wirklich gar nicht zu bestätigen. Da muss man sagen, wirklich ordentliche Leistung, wie sich hier Erlangen mittlerweile in der Liga gefunden hat. Und der Kader wurde ja auch nur immer punktuell verstärkt. Also von daher, ja, das ist mit Sicherheit die größte Überraschung. Ansonsten haben sich mehr oder weniger in allen Partien die Mannschaften durchgesetzt, wenn wir jetzt mal von den beiden Spitzenspielen absehen, wo die Mannschaft gewonnen hat, die in der Tabelle höher platziert war.
Genau, so kann man es im Prinzip mehr oder weniger zusammenfassen. Bei Erlangen sei noch erwähnt, die gewinnen im Prinzip, also bei 8 zu 16 Punkten, 1 von 3 Spielen. Wenn sie das bis zum Saisonende durchziehen, könnte es durchaus was mit dem Klassenerhalt werden. Und sie sind ja nicht nur da erfolgreich, sondern sie sind auch erfolgreich im DHB-Pokal. Da wollen wir auch noch kurz drüber sprechen. Da stand nämlich in der vergangenen Woche die zweite Runde auf dem Programm. Gibt es da irgendwelche Ergebnisse, wo du sagst, oh, das ist überraschend, jetzt mal abgesehen davon, dass auch dort halt der HC Erlangen mit der HSG Wetzlar Bundesliga-Konkurrenten schlagen konnte?
Ja, also überraschend war mit Sicherheit, dass sich Friesenheim gegen die HG Saarlouis so schwer getan hat. Also da fiel wirklich in der Schlusssekunde der Siegtreffer für den Erstligisten gegen eine Mannschaft aus der zweiten Liga, die um den Abstieg kämpft. Das hätte ich vielleicht ein bisschen deutlicher erwartet. Und da drohte ja wirklich eine Verlängerung. Rimpa gegen Eisenach, wenn man sich die zweite Liga bislang anschaut, ist mit Sicherheit auch als kleine Überraschung zu werten, wenngleich dann der Trainerwechsel auf Petkovic vielleicht einen Effekt hatte und Eisenach eigentlich von seinen Ansprüchen her schon der Favorit sein müsste. Ja, und Wilhelmshaven gegen Bad Schwartau. Wilhelmshaven, muss man aber auch sagen, da sind wirklich Erstliga-erfahrene Spieler wie ein Oliver Körmann, wie ein Adam Weiner im Team, die mit Sicherheit auch zu Recht da in ihrer Staffel ganz weit vorne stehen und möglicherweise dann in die zweite Liga jetzt aufsteigen können. Also von daher, das sind so die kleinen Überraschungen. Große Überraschungen gab es im Pokal eigentlich nicht. Auch für mich jetzt auch keine Überraschung, dass Hannover Burgdorf zu Hause gegen den HSV Hamburg gewonnen hat. Von daher, nö, da gab es eigentlich keine größeren Überraschungen. Vielleicht noch dieser knappe Sieg von Balingen gegen Dormagen, das hätte man vielleicht auch ein bisschen deutlicher erwartet. Genauso wie bei Emstetten gegen Minden. Aber ansonsten sind die Ergebnisse eigentlich schon so, wie man sie im Vorfeld erwarten konnte.
Wobei ich das 38-22 der SG Flensburg gegen Melsung in der Deutlichkeit nicht erwartet hätte, muss ich doch sagen. Da hätte ich Melsung ein bisschen mehr zugetraut. Na gut, also die Auslosung, die findet, wenn ich richtig informiert bin, im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und Finnland statt, während der Übertragung der Kollegen von Sport 1. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere interessante Duell, was in der nächsten Runde auf uns wartet. Wir haben noch ein paar Sachen für euch vorbereitet. Es gibt ja eben diese EM-Qualifikation, über die wollen wir noch sprechen, über die Champions League der Frauen und vielleicht fällt uns sonst noch irgendwas ein. Also, bis gleich. Christian Stein von Handball World ist nach wie vor bei mir zu Gast. Und Christian, wir haben noch einiges, was wir besprechen wollen, nämlich zum Beispiel die Champions League der Frauen. Denn da sind die beiden deutschen Vertreter, der HC Leipzig und der Thüringer HC, verhältnismäßig gut in die neue Saison gestartet. Nach zwei Spielen jeweils ein Sieg und eine Niederlage. War aus meiner Sicht gerade beim HC Leipzig nicht unbedingt zu erwarten.
Ja, doch. Also ja? Man muss auch sehen, dass Krim Ljubljana nicht mehr die Mannschaft ist, die sie vielleicht vor ein, zwei Jahren noch waren. Da gab es auch ziemliche finanzielle Abstriche. Von daher ist die Qualität schon ein bisschen nach unten gegangen. Und letzte Woche in Wolgograd, das war vielleicht ein bisschen ein Fehlstart, wobei man auch in Wolgograd immer verlieren kann, aber gegen Krim Ljubljana vielleicht mit 6 Toren nicht zu erwarten, aber einen Heimsieg sollte man da schon einplanen und genauso wie gegen Hypo Niederösterreich, die auch den Kader extrem runtergefahren haben und von daher ist die Gruppenphase durchaus möglich für den HCL.
Würdest du sogar sagen, dass die größere Chancen haben, weiterzukommen als der Thüringer HC? Weil wenn ich mir die Ergebnisse jetzt da so ansehe, also du hast gerade gesagt, Krim Mercator und Ljubljana, die sind nichts mehr. Ja, also ich habe das jetzt mal so interpretiert. Die haben am ersten Spieltag mit 12 zu Hause gegen Hypo Niederösterreich gewonnen, die wiederum jetzt unentschieden gespielt haben zu Hause gegen Wolgograd. Also im Endeffekt spielt das doch alles irgendwie dem HC Leipzig komplett in die Karten, vielleicht sogar die Gruppe zu gewinnen. Hältst du das für möglich?
Ich würde sagen, alles ist möglich. Durchaus muss man natürlich immer wieder sehen, wie die Verletzten-Situation in den Mannschaften sich entwickelt. Aber klar, also die Gruppe, es sind keine wirklichen Schwergewichte jetzt für den HC Leipzig dabei. Wolgograd kann man auch zu Hause schlagen, denke ich. Auch wenn die Niederlage mit 8 Toren vielleicht ein bisschen hoch ausgefallen ist, aber von der Qualität, die der HCL grundsätzlich in seiner Mannschaft hat, könnte auch das möglich sein. Ich glaube allerdings auch, dass der Thüringer HC die Hauptrunde erreichen wird, denn Sascha, anders als im letzten Jahr, qualifizieren sich nicht nur die ersten beiden, sondern die ersten drei.
Dann sollte das ja im Prinzip kein Problem sein, denn das erste Spiel gegen Podravka Vegeta hat der Thüringer HC ja mit 33-20 gewonnen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, ich habe es mir angesehen und da muss ich sagen, da war schon ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen.
Ja, Podravka hatte auch vor 2 Jahren seine finanziellen Probleme, wo viele Spielerinnen weggegangen sind. Deswegen ist man auch im letzten Jahr nicht Meister geworden, sondern nur Vizemeister. Lokomotiva Zagreb ist da jetzt in Kroatien selber die vorherrschende Macht, wobei auch die schon wieder mit dem Geld ein bisschen Probleme haben. Und von daher, ja, die Überraschung war eigentlich, dass Podravka überhaupt durch die Quali gekommen ist und nicht der FC Midtjylland.
Stimmt, da ist ja dann im Prinzip der Vorjahresteilnehmer des Final Four bzw. der letzten Saison ausgeschieden, die da eigentlich gar nicht so komplett schlecht gespielt haben. Aber es ist natürlich trotzdem noch ein massiver Unterschied zwischen diesen physisch guten Teams wie zum Beispiel Gjör, wie Buduk Nost und dann so Mannschaften, die so einen schnellen Spielziel bevorzugen wie Midtjylland. insgesamt gesehen. Also, du sagst, beide deutschen Mannschaften kommen auf jeden Fall in die Hauptrunde, würde ich auch so sehen, da es halt eben die ersten drei in die nächste Phase schaffen. Traust du dann irgendeiner Mannschaft dann von den beiden zu, sogar noch weiter zu kommen? Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Man nimmt wahrscheinlich dann die Punkte mit, die man in der Vorrunde gewonnen hat. Oder wird das nochmal komplett neu gestaltet?
Nee, man wird die Punkte mitnehmen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es schon im Vorfeld feststeht, welche Gruppen zusammenkommen oder ob das nochmal gelost wird. Aber es ist ganz, ganz klar, es ist oder von der Termindichte auch nur so machbar, dass praktisch zwei Gruppen hinterher zusammengehen und da dann maximal nochmal drei Spiele oder sechs Spiele dann entsprechend erfolgen. Alles andere ist modustechnisch nicht machbar.
Da kann man aus Sicht der deutschen Mannschaften im Prinzip nur hoffen, beziehungsweise aus Sicht des Thüringer AC, dass man dann auf Gruppe A trifft, oder?
Genau.
Dann gucken wir mal, wir werden uns bis zur nächsten Sendung auf jeden Fall darüber informieren, wie das genau aussieht. Dein Favorit auf den Champions League-Sieg wird wahrscheinlich Győr sein, oder? Gehe ich mal ganz schwer von aus, denn wenn man sieht, was die sich da zusammengekauft haben in den letzten Jahren, das sucht in Europa im Prinzip seinesgleichen. Einzig Buduknosch mit Clara Wolterin könnte da noch richtig mithalten.
Ja, also beide Mannschaften haben ja letztes Jahr im Finale gestanden, wie du dich erinnern kannst. Und die finanziellen Möglichkeiten mit dem Audi-Konzern da im Hintergrund sind natürlich bei Győr wirklich sensationell. Und da spielt einfach die Creme de la Creme. Jetzt mit Susan Müller auch nochmal eine starke Linkshänderin, wo sie sich dann gegenüber dem Vorjahr, glaube ich, zu Katarina Bulatovic nicht unbedingt verschlechtert haben, die jetzt bei Buducnost wieder ist. Also von daher war das Skopje, muss man allerdings, denke ich, auch auf der Liste noch haben fürs Final Four. Und ja, da kommt es natürlich dann auch auf die Auslosung an, wer letztendlich im Halbfinale da aufeinander trifft. Es ist ja nicht im Vorfeld schon entschieden, dass das Finale wieder Győr gegen Buducnost lautet.
Es wäre wahrscheinlich sportlich das Interessanteste, weil ausgeglichenste Finale, oder?
Ja, Überraschung traue ich auch mal dem HCM Bayamare zu. Ich denke, der Modus mit zwei Gruppenphasen kommt dieser neu zusammengestellten Mannschaft einigermaßen entgegen, sodass sie dann bis zum Beginn der K.O.-Phase mit dem Viertelfinale dann auch wirklich schon eingespielt sind und entsprechend Chancen haben könnten, das Final Four zu erreichen.
Na gut, also so viel zu dem Thema Champions League der Frauen. Über die Bundesliga sprechen wir dann nächste Woche ein bisschen ausführlicher, da uns die Zeit ein wenig wegläuft und wir wollen ja noch über die deutsche Nationalmannschaft der Männer sprechen. Da stehen zwei wichtige Spiele auf dem Programm in den kommenden Tagen. Es geht zunächst am Mittwoch zu Hause in Gummersbach gegen Finnland. Ich denke, Christian, da ist alles andere als ein hoher Sieg eine große Enttäuschung, muss man schon so sagen, denn Finnland ist handballerisch gesehen jetzt nicht gerade zur Creme de la Creme zu zählen.
Nein, für Finnland ist das Highlight praktisch gewesen, diese Qualifikation gegen Rumänien zu schaffen. Das ist für die wie der Gewinn der Europameisterschaft, sich jetzt mit Mannschaften wie Deutschland, Österreich und Spanien überhaupt messen zu dürfen, ist für Finnland schon ein großer Erfolg. Den werden sie genießen, wenn alle Finn über die Qualität ihres Trainers verfügen würden als ehemaliger Bundesligaspieler Mikael Kellmann, dann wäre das mit Sicherheit was anderes, aber ich glaube, da ist man in Finnland doch weit, weit entfernt.
Dann lass uns doch lieber auf das Spiel schauen, was eventuell die Qualifikation entscheiden könnte, nämlich das Spiel gegen Österreich am kommenden Wochenende in Wien, das man übrigens auch live bei EHF-TV sehen kann, wie übrigens auch noch ein paar andere Spiele. Und es gibt da auch keine Landesrestriktionen, also auch aus Deutschland kann man das Spiel problemlos per Stream dann verfolgen. Das ist auf jeden Fall ein netter Service seitens der EHF. Also, Viktor Szilagyi hat abgesagt, das Herz und die Seele des österreichischen Spiels. Klar, die Mannschaft ist immer noch relativ gut besetzt, auch mit einigen Bundesliga-Akteuren, hat aber ihre Stärken dann vor allem auf den Außen, aber die können ja nur glänzen, wenn sie auch irgendwie in Szene gesetzt werden. Ist das jetzt ein entscheidender Verlust für die Österreicher, dass Szilagyi nicht mit dabei ist?
Ja, keine Frage. Also für Österreich ist das natürlich eine erhebliche Schwächung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es wird für Dago Sigurdsson durchaus eine schwierige Aufgabe werden, sich auf Österreich vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob der DHW irgendwelche Leute nach Spanien schickt, um noch schnell ein Video aufzunehmen oder sich da vor Ort ein paar Eindrücke vom ersten Duell zu machen. Das wird aber mit Sicherheit nötig sein, damit man sehen kann, was da dieses Duell der isländischen Trainer letztendlich gegen Patrikur Johannesson entscheiden wird. Und Dago Sigurdsson sollte ja noch einen erheblichen Teil der österreichischen Spieler gut kennen.
Sollte man zumindest meinen, dass er einige davon noch kennt. Zumindest die Systeme könnte er auch kennen. Und sein Nachfolger, Patrick Kurt-Johannesson, beziehungsweise derjenige, der ja aktuell die österreichische Mannschaft trainiert, wird als Isländer ja auch ein ähnliches System spielen. Kommt das vielleicht dann Sigurdsson dann doch ein bisschen entgegen?
Ja, ich denke schon, dass es ihm entgegenkommt. Er kennt die Spieler. Mit Sicherheit ist auch noch der ein oder andere Spielzug von der Formulierung genau so, wie er das aus seiner Zeit vielleicht noch kennt. Ja, wir erinnern uns, beim DHB ist auch immer noch Pistole links gespielt worden, auch als Heiner Brand weg war. Also von daher, das ändert sich ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, dass diese eingeschliffenen Bezeichnungen für die Spielzüge auf einmal umgeändert werden. Und von daher, ja, wird er vielleicht das ein oder andere Handzeichen erkennen und kann dann seine Spieler entsprechend darauf vorbereiten.
Ein bisschen noch was zum Modus. Es sind ja insgesamt, jetzt muss ich gerade mal gucken, aber ich glaube, es sind 7 Gruppen, A4 Mannschaften. Mit jeweils Hin- und Rückspiel wird ja da gespielt und es qualifizieren sich jeweils die beiden Gruppenersten und der beste Gruppendritte. Das könnte für Deutschland durchaus dann funktionieren, sogar als Gruppendritter, denn eigentlich, ja, ich will nicht sagen, spielt das System Deutschland eventuell in die Karten, aber vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erläutern, wie das dann funktioniert.
Ja, also vor 2 Jahren hat Österreich in einer Gruppe mit Serbien und Russland den Vorteil gehabt letztendlich. Die Russen sind damals, glaube ich, Gruppendritter geworden, haben dann eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt. Letztendlich kommt es darauf an, dass man keinen eindeutigen Gruppensieger hat, dass man da die Punkte, möglichst viele Punkte in den direkten Duellen holt. Und ja, also man braucht mindestens 6, nach Möglichkeit sogar 8 Punkte, um sich sicher für das Turnier entsprechend dann zu qualifizieren. Und ja, je ausgeglichener die Spitzengruppe ist, desto bessere Chancen hat man eigentlich.
Und die könnte in dieser Gruppe durchaus ausgeglichen sein, oder?
Ja, die Spanier hatten jetzt auch ein paar verletzungsbedingte Absagen. Alex Duschebaev ist nicht dabei. Dann ist im zentralen Rückraum sind gleich 2 Spieler mit Nico Mendegia und Chema Rodriguez ausgefallen. Und von daher wird man das sehen, wie das Ganze vonstatten geht. Für die Österreicher wäre es natürlich spielplantechnisch schon schwierig, jetzt ohne Skilagi dann die beiden Topspiele bestreiten zu müssen. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Mit wie vielen Punkten geht Deutschland aus den beiden Spielen gegen Finnland und Österreich?
Auf Unentschieden kann man nicht tippen. Ich bin immer optimistisch, was die Qualitäten der deutschen Mannschaft angeht. Deswegen sage ich 4.
Gut, das ist auf jeden Fall optimistisch. Und optimistisch sollten übrigens auch alle Leute sein, die an unserem Quiz teilnehmen. Denn da hatte ich ja in der Vorwoche gefragt, wer denn in der vergangenen Saison der Top-Feldtorschütze der zweiten Liga gewesen ist. Das war Steffen Kaufmann von den Wölfen aus Rimpa. 202 Mal hat er aus dem Feld getroffen. War gar nicht so leicht die Antwort. Man konnte ja 2 Karten für das Spiel der MT Melsung gegen die TSG Friesenheim in der kommenden Woche gewinnen. 2 Karten sind schon weg. 2 Karten sind noch übrig und um es den MT-Fans ein bisschen einfacher zu machen, gibt es jetzt eine Frage zu eben der Mannschaft aus Melsungen, die ja insgesamt schon 3-mal am DHB-Pokal-Final-Four teilgenommen hat. Und zwar 2013, 2014 und wann war es das 3. Mal? Das würde ich gerne wissen. Die Antwort kann man uns wie immer schicken unter facebook.com/kreisab oder über Twitter @kreisab.de. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.